Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hinterm Stuhl. Heute mal ein bisschen anders als sonst, denn ich habe mich als Interviewerin ausprobiert. Diese Folge wurde eingestellt von The Babyliss Pro und sie hat mir It's the Barber Cat in den Call geholt und ich durfte mich mit ihr austauschen. Das hat mich sehr, sehr gefreut, denn sonst habe ich hier Leute, die ich halt schon sehr lange kenne und dann weiß ich auch, welche Fragen ich stelle. Cat kannte ich zu diesem Zeitpunkt nicht, als wir uns in einem Zoom-Call kurz kennenlernen durften, bevor wir uns für dieses Interview verabredet haben. Und in der Zeit habe ich sie natürlich ein bisschen gestalkt. Sie hat eine enorme Reichweite auch in Amerika und steht halt für ihr Barberhandwerk ein. Sie ist eine wunderschöne Frau, die jetzt auch keine 0815 Barberdienstleistungen anbietet, sondern ganze Spa-Treatments für Männer und unter anderem gibt sie auch Seminare über ihr Handwerk. Und da das für uns ein bisschen wie ein Blind Date war, war es natürlich sehr spannend herauszufinden, was hinter dieser Person steckt. Und es steckt super viel hinter Cat. Sie war selber Unternehmerin, selbstständig und hat Mitarbeitende geführt, ausgebildet. In einer kleinen Vorstadt war sie 10 Jahre selbstständig, lebt jetzt mit ihrem Freund in Schweden in Malmö und musste leider auch lernen, etwas mehr zurückzutreten, um auf ihre mentale und körperliche Gesundheit aufzupassen. Denn sie ist auch erst 31 und hat es leider am eigenen Leib erst kürzlich erfahren, wie es ist, sich komplett zu verheizen und welche Herausforderungen sie als Frau begleiten in der Barberszene, ob am Stuhl oder in der Branche selbst. Das erfahrt ihr jetzt in der kommenden Folge. Viel Spaß und ich freue mich auf Feedback.
Ja, wir haben ja, es ist ja fast wie so ein kleines Blind Date heute.
Ja, schon, ja.
Ich habe mich,
ja, also ich verfolge dich ja schon lange bei Insta, aber live gesehen habe ich dich noch nie. Ich glaube, du warst auch auf der Top Hair.
Ja, genau.
Da haben wir uns nicht gesehen. Also ich war da aber auch ziemlich busy auf dem Stand von Babyliss Pro, deswegen.
Ja, ich habe gesehen, du bist da ja mega aktiv. Also ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich kannte dich vorher gar nicht, aber als ich jetzt in meinem Umkreis gesagt habe, ey, ich mache hier einen Podcast mit der Barber Cat, da wussten alle Bescheid. Also du hast auf jeden Fall eine große Reichweite und ich habe mich versucht, ein bisschen über dich zu informieren. Ich meine, du bist ganz erstmal gelernte Friseurin, ne? So hast du wahrscheinlich angefangen. Ich habe nämlich mal ganz, ganz runtergescrollt in deinem Profil.
Ja.
Und da sah es ein bisschen aus, als hättest du mit oder bei deiner Schwester gearbeitet als Friseurin.
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe meine Ausbildung gemacht als Friseurin, dann bin ich auf die Meisterschule gegangen und dann habe ich direkt meinen Salon aufgemacht.
Okay, es war deiner.
Da ist gar keine Friseurin. Meine Mama hat bei mir mit im Salon mitgearbeitet als Assistenz. Also sie ist keine gelernte Friseurin oder so, sondern sie hat Haare gewaschen, Tönungen aufgetragen, Styling gemacht und so Sachen, damit ich halt effektiver einfach arbeiten konnte. Aber ja, genau. Und jetzt nach 10 Jahren habe ich den Salon jetzt verkauft.
Vor kurzem oder ist das jetzt schon etwas länger her?
Nee, es war im Juli, habe ich den Salon verkauft.
Ah, okay. Und du hattest dann in deinem Salon auch den Schwerpunkt schon als Barberin oder hast du alles gemacht?
Also ich habe am Anfang alles gemacht und dann irgendwann nach 5, 6 Jahren oder so, habe ich gesagt, ich habe gar keinen Bock mehr auf Damen. Ich habe das dann abgegeben an meine Mitarbeitenden und habe mich dann nur noch auf die Herren spezialisiert und seitdem auch nur noch Herren angenommen als Kundschaft.
Wie viele Mitarbeitenden hattest du?
Oh, ganz viele, aber immer im Wechsel.
Ja.
Ich hatte leider nie so das Glück mit den Mitarbeitern. Ich hatte sehr viele Azubis. Das war nämlich immer so mein Traum und mein Wunsch, dass ich halt die Kinder ausbilde. Und da hatte ich aber ganz, ganz viele Problemkinder mit dabei. Da waren ganz viele Sachen, zum Beispiel Drogen verkaufen vor dem Laden und solche Sachen.
Schön, ja.
Klauen aus der Kasse. Ja, solche Sachen halt. Also ganz, ganz schlimme Erfahrungen gesammelt mit der Jugend von heute. Ich hatte aber auch ausgelernte Friseurinnen hauptsächlich da. Ich hatte sehr wenig Männer tatsächlich. Ich glaube nur 2. Und ansonsten waren es alles Damen. Aber da hatte ich leider auch nicht so viel Glück. Krank machen und Schwarzarbeiten und was weiß ich nicht was. Ja, aber ich muss auch dazu sagen, ich komme ja aus einer kleinen Stadt in Deutschland namens Feuchtwang. Kennt keiner. Und da sind so 12.000 Einwohner oder so. Der Name klingt auch schon ganz verrückt, Feuchtwang. Ja, Auf jeden Fall, da war das alles nicht so einfach. Deswegen hatte ich einen großen Wechsel. Ich hatte bestimmt, keine Ahnung, 23 Mitarbeiter oder so schon.
Also würdest du sagen, dass das auch so der harteste Struggle in der Selbstständigkeit war, das mit den Mitarbeitenden?
Für mich persönlich, ja.
Ja. Ja, gut, kann ich verstehen. Wir müssen sich auf Menschen verlassen. Dann haben wir halt ein gewisses Klientel in der Branche, was halt vertreten ist. Und wie kam dann bei dir dann der Entschluss zu sagen, okay, diese Selbstständigkeit auf diese Art und Weise kann ich mir nicht mehr vorstellen? Wann war so der Tag, wo du sagst, ich möchte das so nicht mehr?
Also, ich glaube, nach ungefähr 8 Jahren habe ich gesagt, so ich habe keinen Bock mehr, ich möchte das nicht mehr, ich möchte den Laden schließen. Ich hatte aber nie so eine richtige Begründung, dass ich dann sagen kann, okay, ich mache das jetzt so, ich habe keinen Bock mehr. Und dann habe ich meinen Freund kennengelernt, der aus Schweden ist. Und das war dann so mein Grund. Das war so, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich muss das jetzt cutten, damit ich gehen kann. Ja.
Wie war das so für dich damals?
Total toll. Es war für mich eine schwierige Entscheidung.
Ja,
Ich
manche würden wahrscheinlich jetzt sagen, oh Gott, es war so schlimm, diesen Laden aufzugeben, aber okay.
gar nicht. Das einzig Schlimme war für mich wirklich Abschied nehmen von meiner Kundschaft, weil ich hatte wirklich so eine super, super gute Kundschaft. Wir hatten ein sehr, sehr inniges Verhältnis. Ich war wie so die beste Freundin für meine männlichen Kunden. Oft ist das ja so, dass Männer eine Partnerin haben, aber keine weiblichen Freunde halt so, ne? Es ist
Ja.
ja unüblich. Und dann sehen die halt mich als Freundin, mit der die über alles reden können. Und so war das auch. Also es war ein total schönes Verhältnis. Das war ganz schlimm. Viele Männer haben auch geweint. Beim Abschied, ja, habe ich niemals
Ach,
gedacht,
krass.
dass ich wirklich so eine Art von Freundin für die Männer war oder bin. Viele schreiben mir auch immer wieder, wie es mir geht und so und wann ich mal wieder komme. Das ist total schön. Also das war wirklich das Einzige, wo ich gesagt habe, das tut mir richtig weh. Ich habe auch geweint, aber alles andere, nö, gar nicht. Auch die Stadt nicht, nee.
Und du bist dann nach Schweden gezogen.
Ja.
Schön. Ja, Schweden ist auch einfach toll. Seit wann lebst du denn jetzt dort?
Ich bin im September officially hierher gezogen,
Ah,
glaube ich.
okay. Also auch alles noch so ganz frisch.
Ja, super.
Schön, aber gut, Schweden ist natürlich echt eine Hausnummer zum Vorstadtleben, würde ich jetzt mal sagen, ne?
Ja, ich lebe in Malmö, das ist die drittgrößte Stadt in Schweden. Es gibt ja nur drei große Städte, aber es sind so 400.000 Einwohner, glaube ich, ungefähr. Aber wenn ich das so mit deutschen Städten vergleiche, das ist so ein ruhiger Vibe hier. Alle sind so mega entspannt. Mich fragen die Leute hier ja auch immer, ja, wie gefällt es dir hier? Dann sage ich immer, ey, im Verhältnis zu Deutschland. In Deutschland ist alles immer so tak, 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 tak. So alles ist voll gestresst. 4:30 Uhr, München, es geht los. Leben lebt. Und alles ist laut und jeder ist gestresst und alles ist nicht gut genug. Jeder ist am Nörgeln und so. Und hier ist das gar nicht so. Alle sind so, ja, das machen wir später, geht schon noch, nimm dir die Zeit. Hier ist ganz, Work-Life-Balance ist hier ganz, ganz weit oben. Also da legen die sehr, sehr viel Wert drauf. Gesundheitstechnisch auch alles sehr, sehr viel weiter fortgeschritten als bei uns. Ja, also es ist hier echt mehr Lebensqualität, ja.
Das glaube ich, die skandinavischen Länder stehen da ja auch wirklich für ein, ne? Also nicht nur für Gleichberechtigung, sondern ja auch für Work-Life-Balance. Und da sieht man ja auch immer, dass es funktionieren kann, ne? Wie kam eigentlich so der Punkt so vom Friseurhandwerk zur Barberin? Also wo war da der Wendepunkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt spezialisiere ich mich wirklich nur auf männliche Kunden. Was hat dich da besonders gereizt dran?
Also bei den männlichen Kunden ist das, man könnte ja meinen, dass der Mann total simpel ist, was er auch ist im Wesen, aber nicht im Kundenwunsch. Zumindest nicht dieses Klientel, was ich bediene. Die sind sehr, sehr eitel und das macht es umso interessanter, weil es ist doch, man denkt doch immer, okay, Skinfade after Skinfade, das ist doch immer das Gleiche, ist es aber nicht, ne? Und da ist viel mehr für mich persönlich in meiner Sicht, viel mehr Perfektion dahinter, viel mehr Präzisionsarbeit und deswegen macht mir das auch mehr Spaß, das fordert mich ein bisschen mehr, denn als ich noch die Damen bedient habe, kam ja dieser Trend mit, jeder will Balayage, jeder will natürlich und jeder will nur Spitzen schneiden, ja. Also da gibt es keine ausgefallenen Stufenhaarschnitte mehr oder sonst irgendetwas, nur Spitzen schneiden. Und das wurde mir so ein bisschen langweilig, kann ich schon sagen. Und bei den Männern halt eben nicht. Da war ich immer mehr gefordert und da wurde mir einfach nicht langweilig. Deswegen habe ich gesagt, ja, das mache ich jetzt so. Und weil auch einfach das Wesen eines Mannes viel angenehmer ist, mitzuarbeiten als jetzt Damen, die im Stuhl sitzen. Ja.
Meinst du, dass du da nochmal eine andere Beratung auf der emotionalen Basis bist als ein Barber, ein männlicher Barber? Also, dass du da einfach noch ein bisschen mehr Feingefühl in die Beratung mit reinbringen kannst?
Definitiv, das sehe ich jetzt, wo ich hier bin, weil mein Freund, der ist nämlich auch Barber und er hat auch seinen eigenen Barbershop hier in Malmö. Und da arbeiten auch 4 Männer, also er und noch 3 weitere. Und ich merke das sehr, sehr stark, wie unterschiedlich das ist, wie ich überhaupt mit den Leuten rede, auch die Berührungen, ne? Also mit Kopf bewegen oder sonst irgendetwas, das ist komplett anders. Und das merken sogar auch die Kunden und die sprechen das auch an. Und auch, wie du gesagt hast, was die Beratung betrifft, da gehe ich einfach nicht nur, weil ich eine Frau bin, anders ran, sondern vielleicht auch, weil ich gelernte Friseurin bin. Und die Jungs sind es halt auch nicht, ne? Die haben keine Friseurausbildung oder so gemacht, sondern die sind halt Barber. Ja, das ist schon ein großer Unterschied.
Wie unterscheidet sich die Barberkultur in Schweden von anderen Ländern?
Es ist hier, ich würde jetzt mal sagen, einfacher, weil du nämlich als Barber ohne Ausbildung, ohne gar nichts, trotzdem einen Laden aufmachen kannst.
Und das ist ja zum
Aber
Beispiel etwas, was in Deutschland ja total verrufen ist, ne?
ja,
Weil.
genau. Aber vom Handwerklichen unterscheidet sich das nicht. Also Barber ist Barber. Meine Kollegen zum Beispiel jetzt hier beim Olli im Studio, die sind auch alle sehr gut im Schere schneiden und so. Also die sind jetzt nicht wie diese klassischen Discount-Barber, wie man sie in Deutschland nennt, sondern die können auch wirklich Handarbeit mit der Schere leisten, weil sie sich aber in dem Bereich fortgebildet haben. Ne? Die haben ja keine Ausbildung gemacht, sondern sind einfach auf Seminare gegangen und haben das dann so gelernt. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, wenn man schon keine Ausbildung hat, dass man sich wenigstens da weiterbildet, weil nur ein Fade an den Seiten bringt dich halt nicht weiter. Ne? Ja. Also das ist schon, also die haben sich schon sehr darauf spezialisiert in Seminaren. Das ist ganz gut.
Und du arbeitest dann jetzt in dem Barbershop von deinem Freund.
Genau, aber nur einen Tag in der Woche. Ich bin jetzt nämlich, ich bin ja mit dem Ziel auch aus Deutschland rausgegangen, ein bisschen weniger zu arbeiten. Ich war ja Vollzeit im Salon immer noch gestanden. Ich war ja auch die Einzige, die Herren bedient hat, komplett. Und deswegen musste ich auch da sein. Ich hatte auch immer und habe bis heute immer noch Probleme mit Aufgaben abgeben. Da gucke ich mir mal ganz gerne deine Videos an, weil da fühle ich mich immer super angesprochen. Muss auch dran arbeiten. Und was wollte ich jetzt eigentlich, worauf wollte ich hinaus? Was war deine Frage nochmal?
Du hast gesagt, einen Tag in der Woche bist du
Ach so,
dann, weil
ja
du wolltest ein bisschen weniger arbeiten, genau.
genau. Und damals habe ich ja Vollzeit gearbeitet und dann auch noch am Wochenende Seminare gegeben und dann auch noch auf Events gegangen mit Babeless Pro oder auch anderen Partnern. Und dann habe ich noch zusätzlich das Community Management für Babeless Pro gemacht. Und es war einfach insgesamt zu viel. Und jetzt war eben mein Ziel, mich ein bisschen mehr darauf zu spezialisieren, nur noch Schulungen zu geben, weniger im Salon zu stehen, weil es ja jetzt nicht mehr meine Verantwortung ist im Endeffekt. Und halt eben das mit dem Social Media Management weiterzumachen. Genau.
Was natürlich auch eine große Aufgabe ist, ne? So Community Management, Social Media Management für große Accounts. Und ja, da reden wir schon über körperliche und mentale Gesundheit. Das hatte ich bei dir etwas. Wir hatten ja schon mal einen Termin, der musste wegen hier krankheitsbedingt verschoben werden. Und kurz danach habe ich bei dir beobachtet, dass es dir gar nicht so gut.
Ja, das ist leider immer noch der Fall. Es ist auch umso besser, dass ich jetzt aktuell nicht viel arbeite. Es ist tatsächlich, mir geht es körperlich nicht gut, was aber alles eine Reaktion von meinem Geist ist. Also es ist nicht so, dass ich gestürzt bin oder so, sondern es ist wirklich, also man kann es Burnout nennen, auf gut Deutsch gesagt. Und das ist halt auch wirklich, hat viele, viele Hintergründe, aber das sind jetzt auch alles die Nachwirkungen von der ganzen Salongeschichte, so, ne? Und wie es halt immer so ist, solange man funktionieren muss, funktioniert man. Und wenn man dann mal Urlaub hat oder so, dann wird man krank, ne? Man kennt's. Und in meinem Fall war das halt jetzt einfach ein bisschen extremer. Bis zu dem Datum des Salonverkaufs habe ich halt einfach nur funktioniert. Also ich einfach bam, 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 bam. Und jetzt, wo ich runterkomme, wo ich anfangen kann, mich wirklich zu entspannen und einfach nicht mehr an diese ganzen Verantwortungen denken muss, jetzt holt mich alles ein. Und ja, deswegen geht es mir im Moment nicht so super. Aber ich arbeite dran und ich bin schon auf einem guten Weg. Ich weiß aber, dass das eine sehr, sehr lange Zeit dauern wird, dass ich wieder komplett auf den Beinen bin. Und ich muss mir einfach nur erlauben, mir diese Ruhe zu geben, was auch wieder schwierig ist, wo ich auch weiß, dass ich dran arbeiten muss. Weil oft eben dieses Ding ist, man hat halt Angst, zu versagen oder halt nicht abzuliefern oder dass die Leute denken, dass man irgendwie faul geworden ist oder sonst irgendwelche Sachen, ne? Ich weiß, dass das voll egal ist eigentlich, aber in mir drin bewegt sich da trotzdem was und ich muss irgendwie verstehen, dass das wirklich egal ist. Ja, das dauert noch ein bisschen.
Ja, es ist total krass. Das ist bei unserer Generation sehr viel zu beobachten, dass wir viel gelernt haben, durch Leistung zu performen und auch so unseren Wert definieren. Also das holt mich auch immer mal wieder ein, dass ich denke, wenn ich meine To-Do-Liste nicht schaffe, bin ich irgendwie weniger wert. Und wenn ich sie dann schaffe, bin ich irgendwie die Queen of Everything. Aber wir können, es ist ja wirklich keine Grundlage, das auf Leistung zu beruhen, sondern wir sind immer was wert, wir sind immer liebenswert. Und das ist natürlich etwas, was uns von Generation zu Generation beigebracht bekommen wurden. Und es hat mich auch noch mal so ein bisschen total schockiert, weil, wie du halt sagst, wenn man funktioniert, dann funktioniert man. Das Cortisol hält einen hoch und hält auf einen High. Und dann wird man ja auch fast süchtig. Also so geht es mir manchmal, dass ich denke, ja komm, gib mir noch mehr. Ich schaffe das alles, das ist alles gar kein Problem. Wie so ein Rausch. Und der Fall wird natürlich, umso höher dieser Rausch ist, umso tiefer, ne? Und dass sich das dann natürlich auch, dass der Körper dann irgendwann sagt, okay, ich mache hier gar nicht mehr mit. Jetzt chillen wir hier mal eine Runde. Und damit zurechtzukommen, stelle ich mir wirklich nicht einfach vor. Also ich kenne das halt mental erschöpft. Und klar, die ein oder anderen körperlichen Gegebenheiten hatte ich auch, aber das ist noch nicht so, dass mein Körper komplett gesagt hat, jetzt funktionieren wir nicht mehr. Aber ich höre das öfters, ne? Dass es Menschen gibt, die dann einfach sich ja nicht mehr aus dem Bett kommen, ne?
Ja.
Das ist auf jeden Fall nochmal ein großer Wink, auf sich aufzupassen, wann, also jetzt abgesehen vor dem Einschlag, dass dein Körper gesagt hat, okay, jetzt machen wir halt nicht mehr mit, weil das kriegen wir alles nicht mehr gebacken. Wann hast du denn so das erste Mal erkannt, dass du eine Pause brauchst? Und hat dir irgendwas geholfen, da ein bisschen runterzukommen?
Also, ich habe das schon sehr, sehr früh erkannt, aber nicht wahr, nicht umgesetzt. Das ist auch der Fehler gewesen, so, ne? Man kriegt ja immer Anzeichen vom Körper, immer wieder. Und ich habe es einfach nur ignoriert. Ich habe mich dann einfach immer wieder mit Schmerzmitteln betäubt und gesagt, nee, das ist jetzt der falsche Zeitpunkt. Ich mache jetzt weiter. Das war halt dann auch einfach der Knackpunkt, ne? Ich habe das immer wieder und immer wieder und immer wieder gemacht. Und ich glaube, über Jahre. Also ich spreche von Jahren, nicht nur Monaten oder so. Und deswegen, also ich find's so wichtig, dass, da jetzt auch drüber zu reden, gerade auch auf meinem Instagram-Kanal. Ich rede ja nicht sehr viel darüber, aber immer mal wieder ein bisschen, weil ich es eben wichtig finde, weil ich nicht drauf gehört habe. Und ich habe auch ganz, ganz viele Nachrichten von ganz, ganz vielen Friseurunternehmerinnen vor allem bekommen, die dann gesagt haben, ey, das ist so krass, mir geht es zurzeit auch nicht so gut. Und das war jetzt mein Zeichen, dass ich mal eine Pause brauche, weil ich dich jetzt so gesehen habe. Und das fand ich gut, weil das wollte ich ja damit auch erreichen, weil ich habe halt damals einfach nicht drauf gehört und immer gesagt, nö, ich muss jetzt weiter funktionieren. Ja, jetzt habe ich halt den Salat, ne?
Ich finde das toll, dass du darüber redest, genau deswegen Sensibilisierung, weil es kann ja auch nicht sein, dass man immer erst das durchleben muss, damit man lernt, besser auf sich aufzupassen. Aber es ist halt auch wieder diese, weil du auch sagst, es sind meistens Unternehmerinnen und ich kenne das ja auch in meinen Coaches, dass die einfach echt Probleme haben, sich zur Priorität zu machen. Das ist immer echt am wichtigsten, ist, dass alle um sie herum funktionieren, dass alle um sie herum glücklich sind. Wenn man dann noch Kinder hat, natürlich priorisiert man sie auch und man ist irgendwie der letzte Mensch an der Nahrungskette. Und wenn man dann auch noch selbstständig ist, also so oder so, aber wenn man dann auch noch selbstständig ist, hängt ja so viel von einem ab, dass das von heute auf morgen, dass man sich irgendwie Lösungen bauen muss, um irgendwie damit zurechtzukommen, ne? Und vorher denkt man immer, ich kann damit nicht zurechtkommen, ich kann jetzt nie keine Pause machen und deswegen ziehe ich durch. Und man sieht ja, wenn es dann so schlimm wird, man muss dann Lösungen finden und weil man sie finden muss, findet man sie. Und ich finde dann auch, lieber schmeiße ich mich da aus der Komfortzone, zu erkennen, ich tritt mal ein bisschen zurück, um auf mich aufzupassen, anstatt dass das Leben mir einen großen Brocken vor die Füße wirft und dann muss ich agieren, ne? Also ich finde es toll, dass du da auch so offen mit umgehst, weil ich glaube, da können wir alle ein bisschen besser auf uns aufpassen. Also da kann ich mich gar nicht mit rausnehmen, ne?
Ja.
Welche Schritte hast du jetzt so aktiv unternommen, um langfristig eine bessere Balance zwischen Arbeit und Gesundheit zu schaffen?
Also im Moment gehe ich jetzt erstmal zu einer körperlichen Therapie, um meine Bewegungsmotorik wieder ein bisschen herzustellen. Ich habe ja sehr, sehr große Schmerzen. Also ohne Schmerzmittel geht jetzt im Moment sowieso nichts. Und ich habe da eben jetzt wöchentliche Termine, wo ich dann mich mit jemandem treffe, der auch nicht nur meinen Körper bearbeitet, sondern auch wirklich mental so ein bisschen mehr auf mich eingeht. Was ich auch sehr, sehr gut finde, weil er weiß genau, dass das kein körperliches Problem ist eigentlich, sondern woher das halt kommt. Und das hilft mir schon sehr viel. Ich habe heute Morgen mit meiner Schwester telefoniert tatsächlich und sie hat auch gemeint, ich sollte doch einfach mal auch in eine Therapie gehen, in eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt.
Psychotherapie, ne,
Ja,
oder, ne,
genau.
genau, ja.
Und einfach mal so meine Sorgen auskotzen, auf gut Deutsch gesagt. Und ich glaube, das muss ich auch wirklich machen, weil bei mir immer noch diese Angst tief drin ist, des Versagens. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt auch erst kürzlich ein sehr schlimmes Erlebnis gehabt. Und zwar, das war letztes Wochenende, vorletztes, da war ich in Hamburg mit Babyliss Pro. Und da hatten wir eine mega coole Veranstaltung, so ein Brand Experience Event. Und ich war da auch dabei, um einen Workshop zu geben mit meinen anderen Ambassador-Kollegen. Und ich bin dann morgens aufgewacht und hatte halt mal wieder ein bisschen stärkere Schmerzen wie sonst. Und da dachte ich mir so, Scheiße, wieso heute, ne? Wieso muss das jetzt heute wieder so stark sein? Dann habe ich mir wieder Schmerzmittel geballert, bin dann auf das Event. Und dann musste ich da auch noch ein bisschen mehr gehen, weil der Taxifahrer uns falsch rausgeschmissen hat. Auf jeden Fall wurde dann der Schmerz immer stärker und stärker. Und dann dachte ich so, Scheiße, ich habe eine richtige Panikattacke bekommen, ne? Weil ich dachte wieder, ich möchte nicht versagen. Die Leute zählen auf mich. Da warten jetzt gerade 70 Leute draußen auf mich, dass ich jetzt hier diesen Workshop abliefer. Und ich dachte so, oh mein Gott, kann ich das jetzt machen? Und dann wurde alles noch viel, viel schlimmer durch diese Panikattacke, ne? Dann habe ich einfach angefangen halt zu heulen und Schnappatmung und ich konnte gar nicht mehr aufstehen. Und es war super schlimm. Und es war wieder so ein Zeichen, dass ich gemerkt habe, ich muss genau an diesem Problem arbeiten, dass ich diese Angst loslasse, dass die Leute denken, dass ich irgendwie versage oder so, weil es ist okay, wenn es einmal nicht gut geht. Aber das muss ich halt erst lernen zu verstehen. So, ich weiß das, aber ich verstehe es noch nicht. Weißt du, was ich meine?
Weil die Ursache noch nicht ergründet ist. Also ich bin ja, ich war schon mal in Therapie, jetzt bin ich seit Anfang des Jahres wieder in unter therapeutischen Behandlung, genau auch welchen so Erschöpfungsdepressionen und solche Geschichten zu ergründen, woher kommt das eigentlich, dass du so viel Angst hast vor Versagen oder was die anderen Menschen dann denken, dass du faul bist zum Beispiel. Das sind ja Prägungen, meistens auch irgendwie aus der Kindheit. Und es ist super erschreckend, was so in einem in sich ruht, diese innere Peitschentreiber, woher der kommt. Weil man ist ja meistens sich selbst keine gute beste Freundin. Also einer besten Freundin würdest du sagen, ey, Kat, ganz ehrlich, dann sag das ab. Also das geht hier einen Schritt zu weit. Aber man selber sagt, nein, nein, das kriegen wir hin. Wir reißen uns zusammen, wir schaffen das. Und geht halt wirklich über körperliche und mentale Grenzen, weil das schafft kein normaler Körper und kein normaler Kopf. Wie alt bist du, Kat?
31.
31 Jahre, überleg mal. Also die 30er sollten eigentlich so die beste Zeit sein im Leben, ne? Und sich eigentlich nicht kaputt arbeiten, weil Stress macht echt viel mit dem Körper, ne? Was wirst du jetzt so in Zukunft verändern für dich? Hast du Termine abgesagt? Wie trittst du kürzer?
Also ich habe jetzt für dieses Jahr ein paar Seminare geplant gehabt, die ich jetzt alle abgesagt habe. Hat aber auch erst wirklich diesen Sturz gebraucht, damit ich das verstanden habe. Und ich habe jetzt auch ein Event noch dieses Wochenende in Frankreich mit Babyless Pro, wo ich hingehen werde, weil ich auch wirklich unbedingt dorthin gehen möchte. Da quäle ich mich jetzt halt auch wieder durch, was auch nicht richtig ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich nur da sein muss, sondern ich möchte auch wirklich da sein. Deswegen mache ich das noch, aber das wird auch das Letzte sein. Und ich habe übrigens auch eigentlich noch 2 Tage in der Woche in Kopenhagen in einem Shop gearbeitet, auf einer Stuhlmiete. Das habe ich jetzt auch abgesagt. Das mache ich jetzt nicht mehr, dass ich mich wirklich ein bisschen mehr auf meine Recovery konzentrieren kann. Und ja, und wie gesagt, eine Therapie würde ich schon auch gerne machen. Ich weiß jetzt nicht, wie einfach das für mich jetzt hier sein wird in Schweden. Jemand Deutsches zu finden. Ich meine, ich bin fließend in Englisch, aber es ist doch wieder anders, Emotionen freizulassen auf seiner Muttersprache, ne? Deswegen muss ich mal gucken, wie ich das hier arrangiere. Aber das sind so jetzt meine Steps auf jeden Fall erstmal.
Auf jeden Fall. Also ich meine, das wirst du oft genug hören, aber bitte pass auf dich auf. Kein Job der Welt ist es das wert, ne? Aber ich weiß, wie schwer das ist, da aus seinem inneren Struggle rauszukommen. Gerade ist es ja auch so, dass du für dich als Einzelunternehmerin ja auch selbst dein Geld erwirtschaftest, ne? Es ist natürlich auch ein finanzieller Druck, der immer dahinter steht, ne?
Das kommt noch dazu.
Ja, das kommt noch dazu und das verstehe ich. Jetzt ist es ja so, dass, genau, du hast gesagt, du hast dir auch noch einen Stuhl gemietet, in einem anderen, in Kopenhagen hast du gesagt, ne? Das ist, glaube ich, auch das, was man bisher immer bei Instagram bei dir gesehen hat. Es sieht ja so aus, als wärst du in so einem kleinen Raum und bedienst dann so einen Herren nach dem anderen. Ist das da gewesen?
Das mit dem Graffiti im Hintergrund, mit den
Genau, ja.
Banden, war in Deutschland noch in meinem Shop.
Ah, okay. Weil da warst du ja auch. Du hattest einen abgetrennten Männerbereich, oder? Also das ist so ein bisschen, genau. Wie ist es denn für dich als Frau in einem Bereich zu arbeiten, der traditionell eher männlich geprägt ist?
Ach, das war am Anfang schwieriger als heute. Aber gar nicht, was die Kundschaft betrifft, sondern was die Kollegerschaft betrifft.
Das ist ja
Ne?
interessant. Das ist auch mein Lieblingsthema jetzt.
Ja, also meine Kundschaft zum Beispiel, die haben, also keiner hat bisher jemals in Frage gestellt, ob ich mein Handwerk beherrsche oder so, ne? Weil sonst wären sie ja auch gar nicht auf die Idee gekommen, bei mir einen Termin zu buchen. Und das war nie das Problem. Und ich kriege auch ganz viele Nachrichten, wie oft ich denn angeflirtet werde und so weiter, was weiß ich, ne, von meinen Kunden. Das ist zum Beispiel auch noch nie passiert. Also das glaubt mir immer keiner, wenn ich das sage. Es ist wirklich noch nie passiert, dass mich ein Kunde angeflirtet hat, weil die sehen mich als Professional. Die sehen, dass ich ein Profi bin und durch meine Aura, durch meine Ausstrahlung zeige ich das natürlich auch, dass ich jetzt einfach hier der Profi bin und du bist mein Gast oder Kunde, ne, in dem Moment. Und deswegen haben die auch den größten Respekt vor mir. Ist noch nie passiert. Aber innerhalb der Branche, innerhalb der Kollegerschaft, das ist wieder ganz anderes Thema. Denn da werde ich nämlich ganz, ganz oft angeflirtet. Ganz, ganz oft angeschrieben auf ganz eklige Art und Weise. Und oft auch ein bisschen, wie nennt man das, so ein bisschen degradiert, weil ich kann das doch gar nicht so gut, weil wie kann ich einen Bart schneiden, wenn ich doch selber keinen habe? Ja, also die dümmste Aussage ever, aber das habe ich ganz, ganz oft gehört, ne? Jetzt durch meinen Sprung bei Social Media, durch meine Bekanntheit, hat sich das drastisch verändert natürlich, ne? Weil jetzt bin ich was wert oder so. Und da werde ich jetzt auch ein bisschen mehr anerkannt sozusagen. Aber ansonsten war das schon immer ein bisschen schwierig. Ich meine, es ist bis heute, es gibt immer wieder Männer, die mir dann, die denken, die können mir irgendetwas sagen, was ich besser machen kann oder so, weil sie sind halt Männer, ja. Und das wird auch, glaube ich, immer so bleiben. Es kommt halt einfach darauf an, wie ich dann auch einfach auf das reagiere. Und meistens ist es halt einfach eine nette Art und Weise von Ignoranz.
Ja, ich glaube, das ist auch die beste Art und Weise, aber da sind auch schon wieder so viele Themen, die man da öffnen kann, ne? Dass du sagst, dass mit der Bekanntheit die Expertise dann bei vielen Kollegen erst gestiegen ist. Davon kann ich auch eine Geschichte sprechen. Jetzt habe ich noch nie mal so eine Reichweite wie du, aber man hat immer das Gefühl, man muss sich Respekt erarbeiten von Männern. Und wir sind ja immer noch in einer frauendominierten Branche. Klar, das Barber-Konzept ist männerlastig, gar keine Frage.
Ja.
Aber trotzdem, das Handwerk an sich ist frauenlastig sozusagen. Und wenn man das jetzt mal umdreht, wie viele Männer mit Perücken im Netz über Haarpflege sprechen, dann bezweifelt man diese Expertise halt gar nicht an. Aber wenn man als Frau keinen Bart hat und Barberin wird, wird das angezweifelt. Also es macht wieder so viele Fässer offen. Ich finde das eigentlich erschreckend und es ist immer wieder ein guter Beweis, wie viel man mehr rennen muss als Frau, um ernst genommen zu werden.
Ja, total.
Und ja, Entschuldigung.
Leider.
Ja, leider. Und ich habe auch erst gedacht, weil du bist eine unfassbar schöne, attraktive Frau. Man guckt sich dich ja auch gerne dann in diesen Videos an. Und dachte auch, wie ist das so für dich, alleine mit den männlichen Kunden zu sein? Und ich hätte auch gedacht, vielleicht hättest du die ein oder anderen negativen Erfahrungen gemacht. Aber ich kann mir das gut vorstellen, wenn die Professionalität einfach da ist und die gewisse Distanz gehalten wird. Weil du gibst ja den Männern auch eine richtige Treatment. Also es ist ja nicht so, als würdest du einfach Haare und Bart schneiden. Das muss man ja auch nochmal sagen für die Leute, die dich noch nicht kennen. Das sind ja wirklich mega coole Treatments, wo ich denke, da würde ich auch gerne liegen und mir von dir das Gesicht massieren lassen. Weil das sieht immer so ansprechend und schön und entspannt aus. Und da kann ich mir das gut vorstellen, wenn die professionelle Distanz gewahrt ist, dass das einfach nicht so ist, weil es ein ganz anderer Kontext ist. Und da hätte ich nicht gedacht, dass es dann unter Kollegen trotzdem noch so ist dir gegenüber, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe kurz gedacht, es ist umgekehrt, ne? Negative Kundenerfahrung mit Männern, weil alleine als Frau, nee, es ist dann doch eher die Kollegschaft, die darauf reagiert. Ja.
Und nie von Angesicht zu Angesicht natürlich, ne?
Natürlich nicht. Nein, das passiert auch in der Branche generell nicht.
Es ist immer entweder über Dritte oder Social Media halt, ne? Da hat ja immer jeder ein ganz großes Mundwerk bei Social Media. Da trauen sich immer alle ganz viel zu sagen, aber im echten Leben halt nicht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Wie siehst du die Rolle von Frauen in der Bar im Barber-Business? Verändert sich da irgendwie das Image oder findest du, da sollten sich noch mehr Frauen trauen?
Ich finde, es sollten sich noch mehr Frauen trauen. Ich hab ja, meine Reichweite ist ja nicht nur in Deutschland, sondern weniger in Deutschland tatsächlich. Deutschland ist bei mir auf Platz 3. Ich bin eher so in USA und in Südamerika. Da habe ich so meine größte Reichweite. Und auf jeden Fall habe ich da gestern eine Story gepostet. Was gefällt euch an meinem Content am meisten? Und da habe ich jetzt, ich habe auch gesagt, das werde ich nicht teilen oder so, das wollte ich nur für mich selber wissen. Und da haben ganz, ganz arg viele Frauen, das war die meisten Nachrichten, die ich bekommen habe, Frauen, die in der Barberbranche sind, die mir geschrieben haben, die finden das total toll, dass ich das zeige, weil damit werden sie sozusagen ermutigt, das auch zu machen. Und da hat mir auch eine neulich eine Nachricht geschrieben, dass ich ihre Ermutigung sozusagen war, oder Motivation, ihren eigenen Barbershop aufzumachen. Und das finde ich immer total toll, weil ich weiß, dass ich mit meiner Präsenz auf Social Media auch wirklich gerade solche Frauen erreiche. Und die dann auch sagen, ey, wenn sie das machen kann und das funktioniert, dann kann ich das auch. Und dann fangen auch wirklich mehr damit an und trauen sich auch wirklich. Und wir haben zum Beispiel auch dieses Mentoring-Programm von Babyliss Krone, wo wir auch Azubis begleiten. Und es war auch total cool, weil ich habe da jetzt mit meinem Kollegen Jan und seinem Menti und mit meinem Menti zusammen haben wir zu viert dieses so ein Menti-Treffen gemacht. Und da sein Menti ist nämlich auch eine junge Dame. Und sie hat mit mir auch über dieses Thema gesprochen und fand es auch total toll, dass ich sie so ein bisschen mehr motiviert habe, in die Barber-Szene noch ein bisschen mehr reinzurutschen. Und das finde ich toll. Ich finde es toll, dass ich so einen Einfluss habe auf die jungen Damen. Ja.
Ja, und wir brauchen nämlich genau solche Damen, die das vorleben. Also, ne, das ist, glaube ich, ein kleiner Umschwung. Leider muss ich da noch ein bisschen was tun, aber dass sich mehr Frauen trauen zu zeigen, was sie machen, wie sie es machen, auch wenn sie es anders machen, damit andere Frauen sich davon ja inspiriert fühlt. Also mehr Frauenvorbilder, das definitiv. Und das bist du dann in der Szene auf jeden Fall. Das kann ich mir gut vorstellen. Was würdest du denn einer jungen Frau empfehlen, die jetzt sagen würde, ey, ich möchte ins Barber-Business gehen. Was wäre so der größte Tipp, den du mitgeben würdest?
Eine starke Aura zu haben. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil nur dadurch funktioniert es auch, dass ich zum Beispiel nicht angeflirtet werde in der Arbeit, ne? Das ist immer so tatsächlich mein größter Tipp, weil ich gebe ja auch viele Seminare und da sind auch meistens weibliche Teilnehmerinnen da und also Barber-Seminare sind das. Und da gehe ich immer am Anfang erstmal auch in der Theorie ein und so. Und dann habe ich ein Vorführmodell. Und dann gibt es erstmal die Modelle und die Teilnehmerinnen müssen dann ein Beratungsgespräch durchführen. Und dieses Beratungsgespräch bin ich vorher in der Theorie auf dieses Beratungsgespräch bin ich eingegangen, wie man das abhält und so weiter und so fort. Und da erlebe ich dann auch ganz oft, dass die Mädels dann so hinterm Stuhl stehen, so erstmal so Arme nach hinten und so, ja, und so und so. Und dann ganz leise sprechen. Dann gehe ich auch immer hin, guck mal, und jetzt denkt der Kunde, er hat dich in der Hand. Und dann versuche ich das nämlich so ein bisschen umzudrehen und sage immer, du musst verstehen, dass der Kunde nicht der König ist. Auch wenn uns das immer gesagt wird, der Kunde ist nicht der König, ja, sondern wir haben ihn in der Hand, weil er möchte ja was von uns. Klar, er bezahlt uns, aber er möchte ja eine Dienstleistung von uns bekommen. Und deswegen müssen wir ihm auch das ausstrahlen, dass wir jetzt hier das Sagen haben. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, wenn man mit Männern zusammenarbeitet, dass man wirklich so ein bisschen Power ausstrahlt.
Courage, gerader Rücken sozusagen. Was machst du für deine starke Aura?
Ich weiß es nicht. Ich mag sie einfach. Ich weiß es nicht.
Wie bist du da reingewachsen? Also es wird wahrscheinlich ja auch nicht schon immer so gewesen sein. Also wenn ich jetzt so an meine Azubi-Zeit und so denke, war ich alles andere als eine starke Persönlichkeit. Aber wie kam das so bei dir, dass du dein, ich sage jetzt mal, diese Courage für dich aufgebaut hast?
Also ich muss sagen, ich war, soweit wie ich zurückdenken kann, schon immer so eigentlich. Ich habe auch so ein bisschen eine große Klappe gehabt, als ich noch jünger war. Und aber immer auf so eine lustige, sarkastische Art und Weise. Ja? Nie so ernst gemeint oder sowas. Aber ich war nie so ein Mäuschen, die sich dann irgendwie in der Ecke versteckt hat oder so. Aber ich glaube auch, dass man da, also ich glaube nicht, sondern ich weiß auch, dass man das sich auch aneignen kann, auch wenn man nicht von Geburt an so ist. Man muss sich einfach in dem sicher sein, was man tut. Und dann hat man auch automatisch diese Ausstrahlung, ne? Wenn du wirklich ganz genau weißt, was du da machst, dann kannst du damit auch einfach überzeugen. Und ja, es ist immer, wenn man raten muss, wie man irgendetwas macht, dann merkt man das ja auch, ne? Also der Gegenüber merkt auch so, okay, die ist sich jetzt nicht ganz sicher. Aber wenn du wirklich Experte bist auf deinem Gebiet, dann strahlst du das ja auch aus, indem du einfach weißt, was du redest und was du machst halt, ne?
Ja, ich glaube, dazu kommt immer noch so dieses Imposter-Syndrom. Kennst du das auch?
Nee.
Hochstapler-Syndrom, also dass Frauen sich immer Angst haben, dass ihre Expertise nicht weit genug reicht, dass sie nicht gut genug sind, um irgendetwas zu machen.
Okay.
Und da kann ich mir vorstellen, dass viele einfach das Problem haben, tatsächlich einfach selbstbewusst in ihrer Expertise da zu stehen, auch wenn die Expertise reicht, weil sie immer das Gefühl haben, die Expertise reicht nicht. Ja.
Ja, stimmt. Ich hatte gerade zu dem Thema, ich hatte auch eine Auszubildende, das war auch die einzige, die ich komplett von Anfang bis Ende ausgebildet habe und die auch dann bis fast zuletzt noch bei mir gewesen ist. Und es war auch ganz lustig, sie hatte auch Übungsabende und so weiter, war auch eigentlich fit genug, um eigene Kundschaft zu bedienen, Damen. Hat sich dann aber doch nicht getraut und hat gesagt, oh mein Gott, was ist, wenn sie merkt, dass ich in der Ausbildung bin und so, ne? Und habe ich gesagt, ist ja nicht schlimm, du kannst es ja sagen. Und dann habe ich aber auch gesagt, aber was die Leistung betrifft, fake it till you make it. Tu einfach so, als ob du das schon 40 Mal in dieser Woche gemacht hast, dann merkt sie das auch nicht. Und jetzt ja, ist ja eigentlich auch, wenn ich so drüber nachdenke, ganz guter Rat, so fake it till you make it. Wenn du so tust, als ob du es kannst, weil du es ja auch eigentlich kannst, ja, aber du musst einfach vor den Leuten so tun, als ob du das schon tausendmal gemacht hast, dann hast du auch gleich eine ganz andere Ausstrahlung.
Ja, auf jeden Fall. Ich mag die Sachen, die du sagst. Das ähnelt viel, was ich auch so predige von, ja, der Kunde ist kein König. Bis hin zu Selbstbewusstsein muss man lernen, indem man selbstbewusst ist. Das ist ähnlich wie beim Sport halt auch, ne? Du musst erst so tun, als wärst du sportlich, damit du sportlich wirst. Und das fällt vielen, glaube ich, einfach schwer, weil kaum jemand ist mit Selbstbewusstsein auf die Welt gekommen. Also, ne, das muss man halt lernen. Und da sage ich auch immer, fake it till you make it. Und sich einfach zu trauen und so zu tun, ja nicht als hätte man Ahnung, weil meistens ist ja die Expertise da, aber als könnte man auf diese Expertise natürlich auch vertrauen, ne?
Ja.
Gibt es besondere Erlebnisse, bei denen du gemerkt hast, ja, ich kann das und ich inspiriere damit andere?
Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht.
Seit wann
Also
bist du Babyliss Babyliss Pro Ambassador?
was sagst du?
Seit wann bist du bei Babyliss Pro?
Das sind jetzt ungefähr 3 Jahre, glaube ich, müssten das sein, ja. Das hat mich übrigens auch ein ganzes Stück weitergebracht, was das Ansehen innerhalb der Branche betrifft, übrigens. Weil dann wurde dann plötzlich mein Gesicht und meine Arbeit ausgestrahlt auf einem sehr großen, auf einem großen Kanal und einer sehr bekannten Marke. Und dann war das auch gleich so, okay, die ist da dabei, da muss sie ja wirklich was können, so mäßig, ne? Also das hat mir auch schon wirklich ein großes Sprungbrett verschafft, muss ich sagen, die Zusammenarbeit mit Babyliss Pro. Und alles Weitere kam dann halt eben mit meiner Reichweite. Aber ich glaube auch, dass wirklich der Anfang von meiner Reichweite war, dass ich diese Partnerschaft hatte, weil da natürlich auch ganz viel gerepostet wurde und viel unterstützt wurde. Dann gab es natürlich viel mehr Aktivität auf meinem Konto. Und dadurch ist es auch alles, glaube ich, ins Rollen gekommen.
Und
Ja.
dass dann einfach auch ein bisschen mehr Leute auf dich aufmerksam geworden sind, ne? Ja, gerade Amerika und so ist natürlich mega, ist mega cool, ne? Dass man da so eine Base hat.
Und
Warst du
dort
da,
halt auch.
hast du da schon auch mal Weiterbildung gegeben?
In den Staaten?
Hm?
Nee, nee, da war ich noch gar nicht, leider. Aber vielleicht ja irgendwann eines Tages.
Na klar, also solange es dir damit gut geht. Das ist am
Ja.
allerwichtigsten. Was steht denn so bei dir als nächstes an, beruflich oder persönlich? Also ich hoffe, dass du jetzt sagst, erstmal auf dich aufzupassen.
Genau. Also das steht jetzt an ganz oberster Stelle bei mir. Erstmal den stressfreisten Dezember meines Lebens verbringen.
Das ist ein guter Ansporn.
Ja, keine Arbeit über Weihnachten und so weiter. Ich werde auch nach diesem Trip jetzt am Wochenende nach Frankreich keine Flüge mehr antreten. Erstmal für eine ungewisse Zeit. Also das bedeutet auch, dass ich nicht nach Hause zu meinen Eltern gehe, um sie zu besuchen. Leider, aber es ist halt einfach nicht, ist nicht gut für mich im Moment, diese Reisen anzutreten. Also das ist jetzt erstmal mein Fokus, ganz, ganz viel Ruhe, nicht viel arbeiten und Therapien. Ja, das ist so.
Wer bist du denn außerhalb deines Jobs? Wer ist diese Cat, die nicht arbeitet?
Das ist, also ich habe einen Hund.
Ja.
Ich bin eine Hundemama, auch wenn mein Name Cat ist. Ich habe gar keinen Bezug zu Katzen, sondern wirklich zu Hunden. Und ich bin, was man mir auch vielleicht gar nicht zuschaut, so eine richtige Housewife. Ich liebe kochen, putzen und den ganzen Kram und so. Ich mache das total gerne. Und das ist auch wirklich, was ich jetzt so den ganzen Tag hier mache, wenn ich zu Hause bin, dass ich verschiedene Sachen ausprobiere und neue Sachen koche oder backe oder solche Sachen. Und dann versuche ich auch immer wieder was in der Wohnung, weil die Wohnung ist auch noch nicht fertig, in die wir jetzt hier neu eingezogen sind, immer wieder ein paar neue Sachen zu machen. Und dann erwische ich mich auch ganz oft dabei, dass ich körperlich anstrengende Sachen mache, die ich eigentlich nicht machen sollte, aber machen kann in dem Moment, weil ich auf Schmerzmitteln bin. Und dann denke ich wieder, okay, mach mal langsam, hör mal auf damit. Ja, und ich lebe jetzt hier auch direkt am Meer, was auch total schön ist. Dann bin ich auch ganz viel draußen, gehe spazieren, soweit es mir möglich ist. Und ja, das mache ich so.
Hört sich
Ja.
erstmal gut an.
Ja.
Wie siehst du die Zukunft des Barberhandwerks? Hast du irgendwelche Werte, die du der nächsten Generation mitgeben wollen würdest?
Ja, ich glaube, die Zukunft des Barberhandwerks ist auf jeden Fall kein reines Barberhandwerk mehr, sondern ein Mix aus Barber und Friseur. Weil, wie wir vorhin schon besprochen haben, es gibt ja auch keine Ausbildung als Barber, ne? Da machst du ja keine Ausbildung für. Was wirklich gut wäre, wenn man eine Ausbildung einführen würde zum Barber, wo man auch wirklich ungefähr, ich sage jetzt mal, 20% Damen mit reinnimmt, dass man wenigstens das Know-how halt auch hat und auch auf die intensiveren Themen eingeht und nicht nur Maschine bedienen oder so, sondern auch wirklich Präzisionshaarschnitte, Abteilungen, Winkel, Stufen und so weiter, dass man das auch wirklich lernt. Also das wäre so meine Vision. Mein Wunsch für die Barber-Szene, weil ich glaube, das ist auf jeden Fall, wenn man jetzt UK als Vorbild nimmt, was in der Barberbranche für mich auf jeden Fall ein großes Vorbild ist, wenn man das anschaut, dann ist das auf jeden Fall jetzt schon so weit, dass da sehr viel gemischt wird mit Präzisionsschneiden und Barbering.
Ja, das würde das alles so ein bisschen aufs nächste Level aufwerten. Ne, dann gibt es nicht mehr diese schnell Barbershops und die schnellen Cuts oder dann nur der Damenfriseur, der dann ein paar Herren noch zwischendurch macht,
Ja.
sondern würde so ein bisschen fusionieren und auch wieder mehr Blick aufs Handwerk selbst gerichtet werden. Ne?
Ja, und ich finde, es sollte eigentlich auch ein Standardpreis festgesetzt werden.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie viel haben denn deine Herren damals in deinem Salon gezahlt pro Stunde?
Für einen Haarschnitt 50 Euro, Haare, Bart 70 Euro und für dieses komplette Treatment waren das 109 Euro.
In welcher Zeit?
Also, das darf ich ja echt gar nicht sagen. Ich
Ja, ich
bin
glaube, ich habe auch ein bisschen Angst.
also Haarschnitt 50 Euro, geplant immer 30 Minuten. Ich habe aber halt ganz oft auch zwei Termine in diesen 30 Minuten geplant, weil ich einfach sehr schnell arbeiten kann. Und auch mag. Ich mag das einfach schnell zu arbeiten. Und ich habe halt auch wirklich nur Stammkunden gehabt. Ich hatte ja auch einen Kundenstopp. Ich konnte keine neuen Leute aufnehmen oder so. Und deswegen hatte ich immer wieder dieselben Leute im Stuhl sitzen. Ich wusste ganz genau, was der möchte. Und er braucht nicht bei jedem Mal eine Beratung. Denn wenn er zu mir direkt von Anfang an sagt, so, letztes Mal war richtig geil, ich will das genau wieder so, dann brauche ich nicht beraten, weil für was? Und dann ging das halt auch schon mal in 15 Minuten oder auch 10. Eigentlich gar nicht gut, aber meine Kunden haben das gefeiert, die fanden das super. Und ich habe sehr, sehr gutes Geld verdient dadurch.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man etwas richtig gut kann, kann man Dinge einfach machen. Also ich glaube, das ist auch, was viele nicht so ganz verstehen möchten. Es ist nicht schlimm, eine exzellente Dienstleistung in einer kurzen Zeit erledigen zu können, weil es bedeutet nur, dass du dein Handwerk wirklich kannst. Also ich
Ja, deswegen sage ich auch, das darf ich gar nicht sagen, weil genau sowas höre ich dann immer. Du kannst doch keinen guten Haarschnitt in 15 Minuten abliefern. Ich kann, du vielleicht nicht, aber ich kann halt, ne? So, du kannst nicht von deiner Lage ausgehen.
Richtig. Also ich bin auch immer so eine schnelle Handwerkerin gewesen. Ich habe es gehasst, wenn die Leute immer noch mal hier noch mal eine Folie und dann noch mal eine Strähne, wenn ich viel schneller in der kürzesten Zeit zum Ziel komme und die Kundin trotzdem ja glücklich ist. Also Kundenwunsch muss man ja trotzdem irgendwie erfüllen. Deswegen bin ich da voll bei dir. Ich hatte jetzt auf der anderen Seite erst Angst. Du sagst so, ja, 109 € und dann sind die so 2 Stunden da. Davor hatte ich jetzt eher Angst. Aber das ist ja genauso die richtige Richtung, wo es hingeht. Effizienz mit exzellentem Endergebnis, weil ob Mann oder Frau, ich bin davon überzeugt, jeder möchte auch, jeder hat halt zu wenig Zeit. Und wenn sie halt das Beste in einer sehr kurzen Zeit bekommen können, sagt da keiner nein. Wie viel zahlen denn die Menschen in Schweden für
Weniger.
weniger?
Hier ist das weniger. Hier ist der Haarschnitt ungefähr bei umgerechnet 41 €,
Mhm.
aber auch nicht überall, ne? Also hier kriegt man auch für 14 € einen Haarschnitt.
Ja.
Bei meinem Freund im Studio, da ist schon ein bisschen hochpreisiger, da ist das dann bei ca. 41. Deswegen bin ich auch eigentlich nach Kopenhagen gegangen, das ist ja in Dänemark, ist ja aber gleich über die Brücke, also gar nicht weit von hier. Dort habe ich dann für einen Haarschnitt nämlich 70 € kassiert, umgerechnet.
Ach, verrückt.
Also noch mehr als in Deutschland, ja.
Ja, und das, obwohl das gar nicht so weit weg ist, ne?
Ja, aber die in Kopenhagen ist ja eine super teure Stadt. Alles ist dort unglaublich teuer. Und die Währung ist auch anders. Hier ist ja die schwedische Krone und dort ist die dänische Krone. Und die haben auf einen komplett anderen Wert. Deswegen kann man dort auch sehr viel verlangen. Und die Leute zahlen das auch, weil die sind es ja gewohnt. Also dort gibt es nichts in günstig.
Auf jeden Fall machst du es dann richtig, da, wenn man da ein bisschen arbeitet, um das dann wieder mit nach Hause zu bringen, ist gar nicht so
Ja,
unglücklich.
das kann man vergleichen, wie wenn man in der Schweiz arbeitet und in Deutschland lebt.
Ja, genau. Stimmt.
Ja.
Habe ich letztens auch wieder ein Gespräch geführt, was man denkt, auch man nutzt eigentlich nicht alle Möglichkeiten, die man so hat.
Ja.
Da hätte mich noch eine Frage, ist mir gerade noch aufgekommen. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren über die Preise. Ah, genau. Ich meine, du hast ja auch gesagt, du hast dir ein Business aufgebaut in der Vorstadt.
Ja.
Und ich möchte das einfach nur, weil die Leute uns ja zuhören, im besten Fall, nochmal so zusammenfassen, dass du dir ein Barber-Business mit Menschen, die bereit waren, in einer halben Stunde 50 € zu zahlen, aufgebaut hast in der Vorstadt, in einem Vorort. Nicht große Berlin, Hamburg, whatever. Also auch da nochmal einfach zusammengefasst, alles ist möglich, wenn man sein Handwerk beherrscht und es nach außen trägt. Das ist einfach ein gutes Beispiel, weil ich habe immer die Diskussion, ja, wir leben ja in einem Dorf und oder in einer Vorstadt. Und deswegen geht das nicht. Und man hört dann immer wieder die Ausreden, dass es nicht funktionieren kann. Und deswegen wollte ich einfach nochmal ganz kurz auf den Punkt bringen, es funktioniert, wenn man keine Ausreden mehr sucht. Ne?
Ja, stimmt. Und zu mir wird dann auch oft gesagt, ja, da gibt es wahrscheinlich keinen anderen Friseur bei dir in der Stadt. So, nee, da gibt es ganz viele, da gibt es sogar mehr, als es sein sollte für die Einwohnerzahl. Dennoch habe ich mich hervorgehoben und es geschafft.
Richtig, das Hervorheben ist mir nämlich so das Wichtige. Und das trauen sich dann viele wieder nicht. Und da liegt wieder alles dann doch etwas bei einem selbst. Und ich finde das einfach ein schönes Exempel, das nochmal hervorzuheben für dich. Also ich habe großen Respekt von dir. Du bist ein super inspirierender Mensch und auch man kann super viel von dir lernen. Also, weil wir uns ja noch nicht so richtig kannten, war das jetzt so ein bisschen, ich habe jetzt zwar so meine Fragen, aber man weiß ja nie. Richtig cool. Was würdest du dir für so jetzt so zum Schluss für Frauen in der Selbstständigkeit wünschen? Gerade so im Friseurhandwerk oder im Handwerk halt generell?
Auf jeden Fall erstmal mehr Mut. Und auch gerade jetzt, was meine eigene Situation betrifft, auch ein bisschen mehr, wie nennt man das? Ich bin aber so ein bisschen verwirrt jetzt, weil ich den ganzen Tag hier auf Englisch rede und Leute so ein bisschen mehr Fokus auf mentale Gesundheit. Und ich finde das immer richtig krass, wie du das machst, ne? Dass du auch nicht mehr hinterm Stuhl stehst, ich glaube, seit 4 Jahren oder so, ne? Und krass, weil das war immer mein Ziel und ich habe es nie erreicht. Und deswegen habe ich ja jetzt auch den Entschluss gezogen, den Salon zu verkaufen. Aber das wünsche ich mir für mehr Unternehmerinnen, dass sie auch wirklich verstehen, wie das funktionieren kann. Und hätte ich dein Profil früher entdeckt oder hättest du früher damit gestartet und ich, was weiß ich, andere Zeit oder so, keine Ahnung, dann hätte ich es vielleicht auch geschafft, ja, weil du nämlich die besten Tipps dafür geben kannst. Und ich verstehe auch ganz viele Kommentare oft nicht, weil. Aber das sind halt auch wirklich, das sind Leute, die nicht über den Horizont hinaus gucken können, ja, sondern die sind hier in dem Kasten drin und die bleiben da auch und ist auch okay, aber dann heul später nicht, ne? So oft gerade. Und das wünsche ich mir auf jeden Fall für Unternehmerinnen, dass sie wirklich Unternehmerinnen werden und nicht einfach nur Inhaber. Weil ich war immer nur Inhaber. Ich war keine Unternehmerin. Ich habe immer nur gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und mehr als meine Mitarbeiter. Und das ist ja eigentlich nicht das Ziel, soll ja eigentlich andersrum sein, ne?
Ja,
Das auf jeden Fall.
auf jeden Fall vielen Dank für die netten Worte. Und ich glaube, es ist, da sind wir ja recht ähnlich. Wir passen nicht so in dieses, in ein System, weil wir es halt anders machen. Du in der Barberbranche als Frau, schon alleine, weil du eine Frau bist, so, dann im Unternehmertum, dass ich selbst nicht mehr hinterm Stuhl stehen, auch noch eine Frau bin. Ich glaube, es bewegt sich was und es ist toll, da genau diese Vorbilder hervorzuheben. Deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut, dass du mir deine Zeit heute geschenkt hast, obwohl du so viel um die Ohren hast, dass es heute trotz technischer Schwierigkeiten doch noch funktioniert hat.
Ja, Dito, kann ich nur zurückgeben.
Und ja, ich bedanke mich für deine Zeit. Ich bedanke mich für deine Inspiration und hoffe, dass ich noch ganz, ganz viel von dir sehen werde, auch vielleicht die ein oder andere persönlichen Geschichten noch für dich, um zu zeigen, was so hinter dir steckt. Und da darfst du sicherlich noch ein bisschen offener sein, um darüber zu sprechen, finde ich.
Ich werde es wahrscheinlich auch machen, ja, das ist jetzt auch eine schöne Motivation für mich, dass eine Bestätigung vor allem auch, dass es auch wirklich interessant wäre, sowas auch ein bisschen zu zeigen.
Ja, ich glaube, man verliert sich viel in dieses, ach, das will ja keiner hören oder das hört sich keiner an, aber du siehst es ja selbst ganz im Gegenteil, umso nahbarer das wird, umso mehr kann man sich damit identifizieren, weil man ist nie alleine mit seinen Problemen und das ist einfach ganz schön und so kannst du vielleicht die Menschen noch ein bisschen besser auf deine Journey mitnehmen, wie das so ist, weil dass du selbstständig warst auch schon so lange und auch den Mitarbeiterstruggle hast, na, das sieht man aus deinem Profil ja irgendwie so nicht. Und ich finde das total cool, dass du für dich gesagt hast, ey, das ist mir alles zu stressig, habe ich gar keinen Bock drauf, weil ab und an geht es mir nämlich auch immer noch so. So alle paar Jahre habe ich das auch, dass es sagt, okay, das Leben ist nicht vorbei, wenn man erkennt, dass dieser Salon, den man dann vielleicht hat, einfach einem nicht die Erfüllung gibt, die man sich erhofft hat. Und dann auch zu sagen, okay, man schließt halt ein Kapitel. Das heißt aber nicht, dass man gescheitert ist. Und man öffnet dann für sich ein neues Kapitel. Und das würde ich auch vielen tatsächlich raten. Also ich habe da so viele Gespräche, wo ich manchmal das Gefühl habe, du tust dir mit deiner Selbstständigkeit oder in diesem Bereich Selbstständigkeit nichts Gutes und ob es wirklich dann das Richtige ist, weil nicht jeder ist zum Menschenleader geboren. Nicht jeder will da reinwachsen, weil es ist auch einfach tough, Menschen zu führen und sich selbst zu führen. Und das muss man schon wollen. So, und es ist vollkommen okay, wenn man es nicht will.
Voll, voll. Ich sage auch immer, es kann ja nicht nur Häuptlinge geben.
Genau,
So.
ja. Und ist auch okay, wenn auch ein Häuptling dann irgendwann sagt, nee. Also lieber ziehe ich jemand anderes davor, der das macht. Also
Total.
vollkommen in Ordnung.
Ja, schön gesagt.
Schönes Schlusswort. Ich ja, dann nochmal vielen, vielen Dank. Wenn du noch was, ich würde dir die letzten Worte jetzt geben. Wenn du noch was sagen möchtest, kannst du dich hier verabschieden. Werbung machen, für was du auch immer möchtest.
Also ich freue mich sehr, sehr arg, dass ich hier bei diesem Podcast dabei sein durfte. War jetzt das erste Mal für mich auch bei sowas dabei zu sein.
Du hast es
Und
toll gemacht.
danke. Das war jetzt aber auch nur möglich durch meinen Partner Babyliss Pro. Die haben das nämlich super schön organisiert. Die haben mir auch hier mein ganzes Setup zur Verfügung gestellt und auch den Kontakt zu dir hergestellt. Und ja, da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich diese Brand hinter mir habe in jedem Bereich. Und danke auch dir für deine Offenheit auch. Und ja. ist eine sehr, sehr sympathische Person. Ich habe das auch schon bei Social Media sofort erkannt, aber jetzt umso mehr. Hat mich sehr gefreut.
So, und anschließend wollte ich noch mal die letzten Gedanken dazu teilen. Also für die Menschen, die sie noch nicht kannten, kennen sie jetzt. Cat hat auch schon einiges durch in der Branche und ich finde es immer so super krass, weil wenn man Menschen neu kennenlernt, man fokussiert sich ja immer nur auf das Außenbild, was es jetzt gerade so gibt, weil sie ist Barberin, sie lebt in Schweden, sie ist erfolgreich mit dem, was sie tut. Und mehr hinterfragt man ja irgendwie nicht. Also das ist ja auch ganz normal, weil nicht jeder trägt ja seine Geschichte auf der Stirn. Aber dass sie ja auch schon 10 Jahre selbstständig war mit einem Salon in einem Vorort, da sich schon darauf fokussiert hat, mehr Männer zu machen, weil ihr das einfach mehr Spaß machte, um dann zu der Entscheidung zu kommen, dass die Selbstständigkeit in diesem Bereich mit einem eigenen Salon einfach nicht das Richtige ist, das bedarf halt großen Mut, sich von einer Idee zu lösen, die man mal hatte, finde ich. Und ich finde das einfach ein so tolles, großes Beispiel, dass es nicht vorbei ist, wenn man Kapitel schließt, bei dem man halt 10 Jahre vorher gedacht hat, das ist der einzig richtige Weg für mich oder das ist ein richtiger Weg für mich. Denn nur wenn man eine Selbstständigkeit beendet oder anders beendet oder einen Salon verkauft oder was anderes anfängt, ist es dadurch nicht gescheitert. Und das wollte ich einfach nochmal so in den Vordergrund bringen. Denn wir hängen meistens, weil wir hängen uns meistens so an unserem Idealbild, wie etwas vonstatten gehen soll, dass wir auf der Strecke vergessen, dass es vielleicht gar nicht der richtige Weg ist, weil er uns nicht glücklich macht. Und das fand ich einfach total toll und das wusste ich halt vorher nicht. Und auch da nochmal, am Ende interessiert es irgendwie keinen Schwein, was du die letzten 10, 20 Jahre geleistet hast. Weil die Menschen lernen dich in diesem Moment kennen, mit dem, was du gerade in diesem Moment tust. Welche Höhen und Tiefen dich dahin gebracht haben, welche Erfahrungen, das weiß man nicht. Das geht, das kann auch keiner wissen. Deswegen muss ich mich auch selber immer wieder daran erinnern, zu sagen, okay, warum sich so viel stressen? Und das meine ich jetzt nicht mit fleißig sein und ehrgeizig zu sein, aber wenn du 20 Jahre lang über deine Gesundheit und über deine mentale Gesundheit gearbeitet hast, um an einen gewissen Punkt zu kommen, interessiert es diese Menschen, wenn sie diesen Punkt sehen, kein bisschen mehr, was du alles dafür geopfert hast. Und ich glaube, deswegen muss diese Frage in uns rein, ob es das wirklich wert ist, Dinge zu tun, Dinge durchzuziehen, die uns nicht voll und ganz erfüllen. Und da ist ja auch wieder mein Beispiel, wenn man so 80, 90 Jahre alt ist und vielleicht mal Enkelkinder hat. Die erleben ja auch immer nur in diesem Moment, wenn du 80 bist, ob du einfach eine zufriedene, glückliche Person bist und nicht, wie viele Burnouts du in den letzten 80 Jahren hattest, um, weiß ich nicht, wie viel Geld auf dem Konto zu haben oder Follower oder Ansehen, weil deine Enkelkinder interessiert nur, was für ein Mensch du bist. Mehr nicht. Und unser Menschsein hat nichts damit zu tun, wie erfolgreich wir selbstständig waren, sondern wie glücklich wir dabei waren.